Okay, auf geht's.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk About Horror, aber diesmal nicht mit Alex, sondern ein weiteres Mal nur mit mir, Bent, weil es heute wieder eine Folge von dem Format der Last Scene ist. Da will ich jetzt zum zweiten Mal meine Filme, Serien vorstellen, das, was ich in letzter Zeit gesehen habe und was ich für erwähnenswert halte, was ich bisher bei Let's Talk About Horror gemacht habe, das spare ich mir an dieser Stelle, meine Referenzfolgen. Könnt ihr ja ganz leicht selbst suchen, nur so viel, ich bin inzwischen auch ein alter Hase bei dem Podcast, auch wenn ich den Altersdurchschnitt sicher ziemlich runterziehe. Und heute ist es so, dass ich über vier Titel reden will, drei Filme und eine Serie. Bei den Filmen denke ich, das sind so Titel, wo jeder, sagen wir so, die eher etwas spalten werden, also dass es da zwei Gruppen gibt, die einen, die eher gut finden und die anderen eher schlecht. So wirklich mittelmäßig kann ich mir ja schwer vorstellen, liegt wahrscheinlich einmal an den Inhalten, auch an der Art und Weise, wie die Filme gemacht sind. Aber es sind auf jeden Fall interessante Titel, deswegen wollte ich darüber sprechen. Und dann ganz ohne weitere Umschweife würde ich mal sagen, let's go. Also, ach genau, und kurz beim letzten Mal hatte ich es ja, glaube ich, so gemacht, dass ich mal einen Film genommen habe, der gut war und einer, der schlecht war. Heute mache ich das ein bisschen anders. Also ich habe jetzt einfach die vier Filme rausgesucht, ohne jetzt spezielle Reihenfolge und genau, als erstes geht es, oder habe ich in letzter Zeit den Film Climax aus dem Jahr 2018 gesehen. Der kommt aus Frankreich, ist ein Musical, Drama, Thriller und auch Horrorfilm. Den habe ich auf Amazon Prime gesehen. Der ist von dem, ich weiß nicht, ob der Regisseur ist nicht französisch, sondern argentinisch, meine ich. Also zumindest argentinischen Ursprungs, aber er macht französische Filme, so ist das. Der ist von Gaspar Noé. Der hat auch Filme gemacht wie Irreversibel, ist glaube ich sein bekanntester, Menschenfeind und Enter the Void. Das waren jetzt die drei Referenztitel, die ich mir aufgeschrieben habe. Ja, kurz, worum geht es in dem Film? Da gibt es eine Gruppe von 21 Tänzern, die zusammen in einer abgelegenen Schule ihre Tanzchoreografie feiern, die sie eingeübt haben. Da haben sie eigentlich auch Spaß, machen Party und so weiter, haben auch das Alkohol mit dabei und trinken dann von einer Sangria und bemerken dann aber nach einer Zeit, dass die mit einer Droge versetzt wird und dann nimmt das Unheil seinen Lauf. Das ist eigentlich die Ausgangssituation. Mehr muss man eigentlich nicht wissen, aber das war eigentlich auch für mich, als ich davon gehört habe, genug, um mich neugierig zu machen. Ich habe mir den Film dann angeschaut und ja, was kann ich dazu sagen? Nun, das ist ein Film wie ein Rausch, also echt eine Erfahrung. Der Regisseur, der Gaspar Noé, der hat einen sehr eigenen Stil, da kommen oft sehr langere Kameraeinstellungen und ungewöhnliche Perspektiven vor. Also nur als Beispiel, gegen Ende des Films, da gibt es eine minutenlange Kamerafahrt über Kopf. Das habe ich so bisher auch noch nicht so, zumindest nicht so extrem gesehen. Dann sind auch in dem Film die Farben sehr stechend, leuchtend. Das fällt definitiv auf und ist ein ganz interessantes Stilmittel. Ich kann mir vorstellen, dass das für den einen oder anderen auch für Kopfschmerzen sorgen wird, aber bei den anderen, wenn die das jetzt oder wenn ihr das schon hört und euch das nicht abschreckt, dann ist das auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Ja, die Story, die hatte ich ja vorhin schon beschrieben, die ist an sich sehr dünn und für die 97 Minuten, die der Film lang ist, teils etwas lang geraten. Also das ist wirklich so ein Abstieg, sag ich mal, in die Hölle oder halt so ein Höllentrip, der sich so langsam entfaltet und auch ganz spannend, wir folgen einigen Charakteren, ich hatte das ja vorhin schon gesagt, 21 Stück sind das, Minuten lang, also es gibt so, sag ich mal, drei, vier, auf denen so der größte Fokus liegt, aber man folgt fast jedem zumindest mal eine kurze Zeit und mal länger und das ist ganz interessant, weil es halt wirklich so wirkt, als wenn man selbst dabei und läuft auch durch das Gebäude und schaut, was da abgeht, also wirklich so wie ein Beobachter. Und manchmal sind da auch etwas längere Dialoge, das ist gut, ich weiß, es gab da einen Dialog, da dachte ich mir, könnt ihr jetzt bitte mal aufhören? Niemand muss euer unter der Gürtellinie Gedöns hören. Das war ein bisschen unnötig, over the top, aber abgesehen davon war es eigentlich echt schön. Der Hauptgrund aber, was den Film in meinen Augen so stark macht, ist einmal die Musik, die ist absolut fantastisch. Und die Tanzchoreografien. Also der Film fängt auch schon an mit so einer Tanzchoreografie von, keine Ahnung, 3, 4, 5 Minuten. Und wenn das durch ist, denkst du dir erstmal, was zur Hölle? Also, wie machen die das? Wie geht das? Ich meine, ich hatte auch gehört, dass hauptsächlich bei dem Film das jetzt nicht so richtige klassische Schauspieler im eigentlichen Sinne sind, sondern halt wirklich mehr solche Tänzer, also die halt so in der Tanzszene unterwegs sind. Also die einzige, glaube ich, die wirklich einigermaßen bekannt ist, ist die Sophia Boutella. Keine Ahnung, wo sie jetzt herkommt, aber die kennt man. Boah, mir fällt jetzt tatsächlich gerade nur als einziges oder ja, zwei Titel eine. Einmal Rebel Moon von Netflix, da hat sie die Hauptrolle gespielt, das war von Zack Snyder, dieser Star Wars, Star Trek, zig andere Science-Fiction-Filme, Verschnitt, den fand ich auch ganz gut, aber genau, die spielt hier eine der Hauptrollen. Und stimmt, was hatte sie noch gespielt? Und ich glaube, es gab irgendwann so einen Actionfilm, der hieß Atomic Blonde, da hat sie an der Seite von Charlize Theron eine Nebenrolle gespielt. Genau, ansonsten kenne ich die auch nicht, aber hier macht die auf jeden Fall einen Eindruck. Das war's jetzt eigentlich auch schon fast zu dem ersten Film. Also da geht auf jeden Fall eine Empfehlung von mir raus. Mich hat der Film gut unterhalten und es ist eine interessante Erfahrung. Also da würde ich jeden mal anregen, da reinzuschalten. Ich kann mir auch vorstellen, wie gesagt, dass es nicht für jeden etwas ist, halt in der Art und Weise, wie der Film gemacht ist. Ich denke, dass das für einige auch ermüdend ist. Also man muss sich da schon drauf einlassen. Aber ansonsten, wenn das wirkt, sag ich mal, dann ist das auf jeden Fall mal ganz interessant. Und ich kann mir vorstellen, den irgendwann auch nochmal wiederzusehen, weil da fallen einem bestimmt auch Details auf, die man beim ersten Mal schauen nicht gesehen hat, eben weil es so viele Charaktere sind. Und man kann eigentlich in jedem Winkel des Bildschirms gucken, um zu sehen, was der oder die gerade macht. Also da wird auf jeden Fall einem schon sehr viel geboten. Genau. Dann würde ich weitermachen mit einem zweiten Film. Und das ist der Film Kannibal aus dem Tagebuch eines Kannibalen. Aus dem Jahr 2006, ein deutscher Film, ist ein Drama, Splatter, Thriller und Horrorfilm. Den habe ich tatsächlich auf YouTube gesehen. Den gibt es, soweit ich weiß, auf keinen Streaming-Anbieter. Auf DVD gibt es den wohl, wobei es wohl, glaube ich, auch nicht ganz so leicht dran zu kommen. Das erkläre ich gleich, warum. Der ist von dem auch deutschen Regisseur Marian Dora. Das ist so ein, wie ich es mitbekomme, ein Skandal-Exploitation-Regisseur, also ein Typ, der ziemlich kranken Scheiß macht. Ein anderer Film, den ich nicht von ihm gesehen habe, aber ich glaube, das ist der, der im Zusammenhang mit ihm am häufigsten Erwähnung findet, ist Melancholie der Engel, auch was recht fies ist. Nee, aber dann jetzt einmal zu dem Film, da geht es bei der Story darum, dass ein Mann im Internet nach einem anderen Mann in der Bekanntschaft sucht, dass er töten und verspeisen kann, also halt Kannibalismus betreiben, sucht halt ein Opfer und nach mehreren Fehlschlägen findet dann schließlich einen, das bereitwillig, also ein Opfer, was bereitwillig ist zu sterben, also es ist einvernehmlich, das ist das Wichtigste vor allem, also ist alles abgesprochen. Die beiden treffen sich und dann passieren Dinge. Und auch Dinge, die, sag ich mal, der Grund sind. Nee, also es ist hier so. Also ich muss eigentlich, sage ich, bei dem Film auch etwas mehr ins Detail gehen oder eigentlich kann ich auch die Handlung, sage ich mal, schon vorwegnehmen. Ich meine, es ist eigentlich nicht mehr als das oder was ich gerade gesagt habe, aber das tut jetzt, wenn man den Film auch was sehen will, ihm keinen Abbruch. Also das ist ein Film, der basiert auch auf einer wahren Geschichte, so wie ich es gehört habe, auf der von einem Armin Meiwes, dem Kannibalen von Rothenburg. Also es gab da wohl mal in echt irgendwann so einen Vorfall, wo sowas dann wirklich abgegangen ist, wo Person A eben B sich gesucht hat und dann eben ja schön zerschnippelt hat und gegessen hat. Ja, also der Film ist sehr amateurhaft gedreht. Also wenn man sich das anschaut, sieht das zum Teil ein bisschen so aus wie ein Schulprojekt, fand ich. Also weil die Kameraqualität nicht sonderlich gut ist. Aber der Film hat einige wirklich üble Szenen, die nicht für jeden sind. Also da kann ich absolut verstehen, wenn viele sagen, boah, nee, was ist das für ein Scheiß, das tue ich mir nicht an. Weil die Tötung, Verstümmelung von Opfer wird da tatsächlich sehr explizit gezeigt. Und es gibt auch sexuelle Szenen, die so stark waren, dass der Film 2007 nach Paragraph 184a Strafgesetzbuch beschlagnahmt wurde. Und kurz darauf wurde der nochmal indiziert. Und das hat sich bis heute auch nicht geändert. Also der hat keine klassische FSK-Freigabe, sondern ist ungeprüft und gut, wenn man online danach sucht, kann man den wohl auch kriegen. Aber im Laden wird man den wohl nicht finden, weil das nicht geht. Genau, was auch noch interessant ist, also wer sich jetzt nach dem, was ich bis jetzt erzählt habe, sagte, ja, klingt ganz interessant oder halt trotzdem neugierig ist, auch wenn er jetzt noch nicht den Film direkt sehen muss, der kann sich mal auf der Seite Schnittberichte das Dokument zu der Indizierung durchlesen, also einfach nach dem Film da suchen und da findet man das, das ist verlinkt. Da habe ich im Vorwege auch mal kurz reingeschaut, das sind irgendwie 5, 6 Seiten. Da drin ist auch nochmal konkret beschrieben, inwieweit der Film jugendgefährdend ist und wie das gegen die Kunstfreiheit geht. Das ist ja, wenn Filme indiziert beschlagnahmt werden, dass dann ja verschiedene Rechte immer abgewogen werden muss und ein entscheidendes ja, dass wir ja die Kunstfreiheit haben und dass man ja grundsätzlich erstmal gefühlt fast alles machen darf, wenn es eben künstlerischen Werk hat, aber eben, wenn da andere Rechte dann eben gefährdet sind, oder die Jugend gefährdet, dann kann es eben zurücktreten. Und da ist es eigentlich schön beschrieben, auch eben mit dem Inhalt, was da abgeht und was, ja, warum das Ganze eben nicht so gut ist. Dann ist es auch so, das, was ich jetzt beschrieben habe, also dieser ganze krasse Scheiß, sag ich mal, mit der Tötung und dem Kannibalismus, das ist tatsächlich erst auch in der zweiten Hälfte des Films, was eine Überraschung. Also man kann sich die erste davon gut ansehen, sag ich mal, und ist dann auch eher teils einschläfernd, weil dann nicht viel passiert. Also das Ganze zieht sich auch etwas. Der hat auch ja auch etwa eine Laufzeit von 1,5 Stunden. Und ja, wenn man nach 40 Minuten ausmacht, dann denkt man so, okay, das war irgendwie, also hat man so nebenbei laufen lassen und kann man jetzt ausmachen. Den Rest muss man sich nicht antun. Man kann es natürlich auch andersrum machen, dass man den Teil überspringt und gleich zu dem krassen Scheiß kommt. Muss einem ja dann selbst überlassen sein. Würde ich den jetzt empfehlen, ehrlich gesagt, nee, eher nicht. Ich habe ihn gesucht und gesehen, weil ich immer mal wieder davon gehört habe, als ich früher irgendwie so nach verstörenden Filmen gesucht habe oder auch mal YouTube-Videos gesehen habe. Und ich bin auch immer wieder auf den Namen von diesem Regisseur gestoßen. Das war jetzt der erste Film, den ich von dem gesehen habe. Aber jetzt, nachdem ich das gesehen habe, muss ich auch sagen, das hätte jetzt nicht unbedingt Not getan. Ich war halt, wie gesagt, einfach nur neugierig und wollte auch so ein bisschen gucken, wie da meine Grenzen sind, ob ich damit zurechtkomme oder nicht. Hat sich herausgestellt, ich kam damit zurecht. Also ich habe nebenbei, als ich den Film geschaut habe, auch war ich nicht immer die ganze Zeit aufmerksam und habe nebenbei ein bisschen auch was anderes gemacht. Aber ich habe genug gesehen, um auch eben das fiese Zeug zu schauen. Und als das dann zu Ende war, dachte ich mir so, oh, okay, also ich konnte danach dann ruhig schlafen gehen. Also von wegen so viel wie aus dem Augen, aus dem Sinn. Ich bin jetzt dadurch nicht ganz verstört gewesen. Ah, noch eine Sache, was ich sagen muss, der Film hat aber eine schöne Musik, also das war meistens immer einfach nur so simple Piano, Klaviermusik, so klassische Musik. Das ist ja auch so eine Sache, dass Horror oder so solche fiese Sachen öfters mal irgendwie so mit so klassischer Musik vermischt werden. Einige finden das bestimmt auch nicht so toll. Ich fand, das hat eigentlich ganz gut gepasst und also wenn man so mal nach der Musik suchen würde, dann ist das bestimmt in Ordnung. Dann möchte ich jetzt zu meinem dritten Film kommen. Und das ist ganz interessant. Ich glaube, ich bin auf den Film gestoßen, weil Alex, du hattest irgendwann mal Werbung davon, meine ich sogar, gemacht auf Insta oder irgendwo anders. Und den habe ich mir jetzt dann auch mal angesehen. Es geht um den Film Thanatomorphose aus dem Jahr 2012 aus Kanada. Ist ein Drama und Horror. Viel mehr kann man dem einen Genre eigentlich nicht zuschreiben. Den Film habe ich auf Amazon Prime für 99 Cent ausgeliehen und dann geschaut. Der ist von dem Regisseur Eric Falardeau. Ich glaube, das ist richtig ausgesprochen. Keine Ahnung, wo der herkommt. Da hatte ich jetzt nichts zu gefunden, was der noch gemacht hat. Also das war für mich nach einer kurzen Suche nicht eindeutig. Auch hier ist die Story wieder recht schnell erklärt. In dem Film geht es um die Künstlerin Laura, die vom Charakter her innere Leere, Ideenlosigkeit und also innerlich leer, sag ich mal, ideenlos ist, was ihre Kunst angeht und in einer krankhaften Beziehung ist, unter der sie leidet. Und die fängt sich ein Virus ein, soll zumindest so sein, der ihren Körper langsam verwesen und verrotten lässt. Klingt nach Spaß, zumindest, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich immer sowas lese, was sich so fies anhört, ich kann nicht anders, als das am Anfang immer so mit Humor zu nehmen oder das ins Lächerliche zu ziehen. Auch wenn es das eigentlich gar nicht ist. Nee, das ist ein Film wie, wie würden meine Eltern oder meine Mutter sagen, also das ist kein Sonntagsnachmittagsfilm, weil das Ganze sehr trostlos, pessimistisch ist und düster rüberkommt. Der spielt nämlich nur in der Wohnung von dem Hauptcharakter und gut, es gibt noch einige wenige Nebencharaktere. Einmal eben der besagte Freund aus der Beziehung und dann noch andere zwei, drei weitere Freunde aus der Freundesgruppe, die sie dann einmal besuchen. Aber ansonsten ist das eigentlich eine One-Man, One-Woman-Show, würde ich sagen. Es gibt in dem Film viel nackte Haut zu sehen und die Effekte, welche während der Verwesung zum Einsatz kommen, die sind echt gut gemacht. Also das wird immer ekliger und die Frau sieht nachher echt nicht mehr gut aus. Also das ist auch schon, wenn ihr euch einfach nach dem Film googelt und dann das Cover vom Mediabook ansieht, dann wisst ihr Bescheid. Also das ist später im Verlauf des Films, sieht die dann eben so aus wie da. Auch hier wieder ein bisschen das Problem wie bei dem vorherigen Film oder bei den vorigen beiden, dass für die Story beziehungsweise das, was der Film zeigen will, finde ich, ist ein bisschen lang geraten. Also auch der hat eine Spielzeit von knapp über 1,5 Stunden. Ja, aber gut, zu dem Film will ich dann jetzt auch nicht viel mehr sagen. Dann nur noch wieder die Frage, würde ich diesen Film empfehlen? Und ja, hier sagen wir mal so für die Leute, die mal ihre Resistenz testen wollen, was Body Horror angeht, also wie hoch da die Schiene für sie ist, was Ekelfaktor angeht, oder das Konzept generell interessant klingt, wie es bei mir der Fall war. Für die Leute, da kann ich den Film empfehlen, allerdings auch nur für einmal schauen. Also das ist einer, den muss ich nicht nochmal wiedersehen. Ich habe einmal gesehen, was da abging, und das hat dann auch gereicht. Also der hat in meinen Augen keinen Wiederschauwert. Aber trotzdem, als etwas, was ich kürzlich gesehen habe und für einmal sehen, fand ich es interessant, ihn hier einmal vorzustellen und auch zu erwähnen. Und dann will ich jetzt auch schon zu meinem letzten Titel kommen, und das ist ja, wie ich gesagt habe, kein Film, sondern eine Serie. Ja, ich bin der Typ, der auch gerne immer Serien mit reinnimmt. Ich glaube, das ist hier irgendwie gefühlt auch so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal von mir. Das habe ich von anderen Teilnehmern bis jetzt so ziemlich oder sehr selten oder gar nicht gehört, aber kann ja auch mal sein. Das geht einmal, oder jetzt will ich was zu der Serie Devil's Diner aus dem Jahr 2024 kurz erzählen. Das ist eine Serie aus Vietnam, die den Genres Drama, Thriller, Mystery und auch Horror zugeschrieben werden kann. Die habe ich auf Netflix gesehen. Es ist aber keine Netflix Original Serie. Zumindest war da nicht das rote N zu sehen. Also wahrscheinlich findet man die in Vietnam, wenn man das auch auf irgendeinem Streaming-Anbieter, der nicht Netflix ist. Was hat das mit der Serie auf sich? Nun erstmal das auch zur Länge. Also es sind 6 Folgen, die jeweils circa 50 Minuten gehen. Das ist eine Anthologieserie, die abgeschlossene Episoden hat. Also immer so kleine Handlungen innerhalb der Episode. Aber es gibt auch eine Rahmenhandlung, die das Ganze überdeckt, sagen wir mal. Und hier würde ich jetzt einmal, wie es der gute Markus und zuletzt auch die Anja machen mit den DVD-Beschreibungen, jetzt einmal mit der Netflix-Beschreibung, weil die auch immer sehr schön kurz ist. Und da heißt es: In einem abgeschiedenen Teil der Stadt bereitet ein Koch übernatürliche Mahlzeiten zu, die die sehnlichsten Wünsche der Gäste erfüllen, wenn sie bereit sind, den Preis zu zahlen. Netflix-Beschreibungen sind so ein Fluch und Segen, würde ich sagen. Einerseits, sie verraten meistens echt nicht so viel oder natürlich dann gleich wieder in einem Satz alles. Ich fand, in dem Fall konnte ich mir jetzt noch nicht so viel darunter vorstellen, als ich das gehört habe. Deswegen will ich das Ganze nochmal kurz um meine eigene Inhaltsangabe ergänzen oder Beschreibung. Also in der Serie geht es im Prinzip darum, dass verschiedene Leute ein Restaurant besuchen, wo eben dieser besagte Koch ist, der denen dann immer was zubereitet, und der gibt ihnen dadurch, wenn sie das essen, eben die Möglichkeit, etwas in ihrer Vergangenheit oder Gegenwart zu ändern, was sonst nicht möglich wäre. So einmal als Beispiel, so aus 2 Episoden einmal angeschnitten, da gibt es zum Beispiel einmal einen Vater, der sich für den Tod seines Sohnes rächen möchte und eine Person, die er dafür verantwortlich macht. Und ein anderer Mann, der möchte seine Mutter aufhalten oder zurückhalten, weil die ihm beruflich und beziehungstechnisch irgendwie immer im Weg ist, und in die Quere kommt. Das findet der Typ nicht ganz so geil. Also, und dadurch eben, dass sie da halt in einem Restaurant sind und da was essen, kriegen sie dann irgendwie die Möglichkeit. Warum sie das vorher nicht auf die Reihe kriegen, gut, ich glaube, eine Folge hatte mit Zeitreisen zu tun. Das kriegt man normalerweise ja nicht hin, aber durch das Essen doch. Warum das bei den anderen nicht funktioniert, keine Ahnung. Also es ist tatsächlich jetzt ein erster Weg, finde ich, weniger Horror als tatsächlich Drama, Thriller, Mystery. Aber es hat eigentlich in jeder Folge auch immer einen Horror-Einschlag, würde ich sagen. Gibt es auch teilweise dann eben auch explizitere Szenen, was die Gewalt angeht. Also wenn da doch mal wer gekillt oder verletzt wird, das ist dann nur schon recht übel. Wobei, der hat eine 16er Freigabe. Also jetzt, es ist auch nicht over the top, sondern eben das, was man heutzutage mit einer FSK 16 zu sehen bekommt. Das ist da dann auch eben, was da gegeben ist. Wobei auch nicht in jeder Folge, also es gab auch welche, die recht ruhig sind. Die Serie, die hat mich ganz gut unterhalten, die ist recht kurz und die kann man gut an 2, 3 Abenden wegschauen oder wenn man krass ist, auch an einem Abend, also 6 Stunden, wenn man es die Zeit nimmt. Wobei jetzt so richtig krassen Binge-Faktor hatte sie jetzt nicht. Also ich hatte, meine ich, dann immer halt die 2 Folgen am Stück gesehen und dann war es auch gut. Also die Serie, die kann ich weiterempfehlen, solange Untertitel lesen kein Problem ist. Es gibt nämlich keine deutsche Synchro davon. Wobei, es gibt eine englische, hatte ich gesehen. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich hatte sie tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich sie auf Englisch gesehen habe oder doch vietnamesisch mit Untertiteln. Aber ich denke, beides ist in Ordnung. Bei mir ist es ja generell so, das hatte ich hier, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt, dass ich ja immer auch auf Netflix aus verschiedenen Ländern irgendwelche Filme oder Serien gesehen habe. Und das war einem mal wieder, die kürzlich eben da erschienen ist und mir ins Auge gestoßen ist und war dann eigentlich ganz gut unterhalten. Deswegen kann ich dir dann auch weiterempfehlen. Das waren jetzt eigentlich die Titel, die ich jetzt zumindest etwas ausführlicher besprechen wollte. Ich hätte mir jetzt trotzdem noch ein paar erwähnt, die ich auch zuletzt gesehen habe, die ich einfach nur noch mal ganz kurz ansprechen wollte. Sind zwar jetzt auch bekanntere Sachen, die man kennt, aber auch noch mal einfach in einem Satz meine Meinung oder in zwei Sätzen meine Meinung zu erwähnen. Einmal habe ich zuletzt noch geschaut den Film The Empty Man, ein Film, der einen sehr starken Anfang hat. Also ich glaube, jeder, das hat auch Alex gesagt, der den Film schaut, die ersten 20 Minuten sind absolut genial. Das Niveau hält er leider nicht, aber es bleibt trotzdem noch ein sehr spannender Mystery-Thriller-Horrorfilm. The Thing aus dem Jahr 2011, also im Prinzip dieses Prequel, die Vorgeschichte, was direkt vor dem Film spielt, aus den 80ern. Der war auch recht interessant, gut gemacht. Der Leuchtturm mit Robert Pattinson und Willem Dafoe. Ja, das war ein Fiebertraum in Schwarz-Weiß. Ich glaube, ich bin da auch ein, zwei Mal zwischendurch bisschen eingenickt. Ja, muss mir nochmal die Folge anhören, die gibt es hier ja auch schon. Mal sehen, was Alex und ich weiß jetzt nicht, mit wem er oder mit wem du das besprochen hast, was ihr dazu sagt. The Lodge wurde hier auch in der Folge besprochen, habe ich mir auch mal angesehen. Das war auch ein fieses Filmchen. Und dann noch zuletzt was etwas Trashigeres, denke ich mal, Verflucht, ja, auch etwas Älteres mit Christina Ricci und, oh, wie heißt der, Jesse Eisenberg, so eine Werwolf-Sache. Für einmal ansehen ging das auch. Dann bin ich jetzt am Ende und ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben und wünsche euch ansonsten noch viel Spaß bei weiteren Folgen, die ihr hört, weiteren Filmen und Serien, die ihr schaut und wir hören uns bestimmt früher oder später auch nochmal. Ich habe mich auch schon wieder bei Alex eingebucht für nächsten Monat, also im Juni. Jetzt haben wir Ende Mai. Keine Ahnung, wann diese Folge hier erscheinen wird. Haut rein und bis dann.